ARD Sounds.
Um zu überleben, muss ein Kind verdrängen, muss es ins Unterbewusstsein abspalten. Wenn es das sofort erleben würde, bewusst, würde es tot umfallen. Es hält niemand aus. Und das war 35 Jahre lang verborgen. Das ist sowas von furchtbar.
Norbert Deneff aus Delitzsch in Sachsen ist einer von mehreren tausend Betroffenen, die von Würdenträgern oder Angestellten der katholischen Kirche missbraucht wurden. 2010 kamen die ersten Fälle ans Licht. Da lagen viele Taten schon Jahrzehnte zurück. Mein Kollege Knut Vetten hat sich mit dem Stand der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche beschäftigt, recherchiert, wie viele Fälle es überhaupt gibt und was diese Verbrechen die katholische Kirche bereits gekostet haben. Hallo Knut.
Hallo Cecilia.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen montags in ARD Sounds und überall da, wo Sie uns gerade hören. Ich bin Cecilia Kloppmann und ich freue mich, dass Sie zuhören. Bevor wir in diese Folge starten, zwei Dinge. Erstens eine Warnung. Es geht in dieser Folge um sexuellen Missbrauch. Wer sich mit diesem Thema nicht wohlfühlt, der sollte diese Folge nicht anhören. Und zweitens, wir sprechen in dieser Folge über Fälle in der katholischen Kirche. Aber klar ist auch, sexueller Missbrauch kommt leider fast überall vor. Es sind Fälle aus Schulen bekannt, aus Sportvereinen, aus der evangelischen Kirche und aus anderen Religionsgemeinschaften. Knut, du hast zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche recherchiert für das ARD-Magazin Fakt und damit eine erste Zwischenbilanz für die römisch-katholische Kirche in Deutschland gezogen, zu Opfern und zu Zahlungen an Opfern und auch zu Beschuldigten. Ich habe mich gefragt, warum gab es das denn eigentlich noch nicht? Das sind ja jetzt schon über 15 Jahre her, dass die ersten Fälle bekannt wurden.
Ja, um die Genese ein bisschen zu erzählen. 2010 kam der sexuelle Missbrauch am Canisius-Kolleg in Berlin heraus. Dort hatten zwei Jesuitenpfarrer Schüler missbraucht. Und dann ging eine Welle der Aufdeckung durch die Republik. Das hörte fast nicht mehr auf. So hatte man das Gefühl. Und wenn man dann über die Folgen redet, ist man ja erstmal bei der Aufarbeitung bei der katholischen Kirche selbst. Das heißt, eigentlich hätte sie ja die Verantwortung übernehmen müssen und aufklären müssen, was in ihrem Bereich eigentlich los ist und was über viele Jahrzehnte passiert ist. Das Gefühl ist, dass sie am Anfang die Wichtigkeit des Themas komplett unterschätzt haben.
Aber trotzdem, Knut, gab es ja schon durchaus Untersuchungen in der katholischen Kirche, bloß noch keine Gesamtbilanz?
Nachdem am Anfang im Prinzip in der katholischen Kirche relative Ruhe herrschte zu dem Thema, hat man 2014 mit einer Studie angefangen. Die hat 4 Jahre lang gedauert und an dessen Ende stand das Ergebnis, dass sie 3.677 Betroffene gezählt haben. Das ist eine Zahl, die dann immer gehandelt wurde, wenn man den Umfang des sexuellen Missbrauchs in Deutschland beziffern wollte. Wir sind ja jetzt nochmal rangegangen und haben alle Bistümer, 27 an der Zahl, danach gefragt, wie viele Betroffene sie glauben, in ihren Bistümern jeweils zu haben. Und die Ergebnisse, die sind dann sehr unterschiedlich gewesen, weil die Antworten auch sehr unterschiedlich waren. In manchen Fällen waren sie sehr klar in ihren Zahlen. Manchmal haben sie sich auf diese eigene Studie aus dem Jahr 2018 berufen und manchmal kam fast gar nichts zu den betroffenen Zahlen. Wir haben dann ein abgestuftes Verfahren gewählt, um trotzdem zu einer eigenen Zahl zu kommen. Und insgesamt sind wir auf 6.529 Betroffene gestoßen. Das ist die unterste Linie. Das heißt, die Zahl ist mit Sicherheit viel, viel höher. Das ist nur das, was wir tatsächlich nachweislich festgestellt haben. Und diese Zahl ist erheblich viel höher als ihre eigene.
Ja, auf jeden Fall. Wir unterhalten uns dann auch noch mal ganz intensiv über diese Zahlen. Lass uns erst mal reden über Norbert Deneff. Den haben wir eingangs gehört mit einem Ton. Das ist einer der Betroffenen, ein Missbrauchsopfer und wohl auch einer, der exemplarisch Für viele Fälle steht Knut.
Ja, das kann man so sagen. In Delitzsch spielt sich das Ganze ab. Im Jahr 1959 beginnt es mit den sexuellen Übergriffen gegen Norbert Deneff. Er ist damals 10 Jahre alt. Er ist Messdiener und er wird von dem örtlichen Pfarrer über 6 Jahre lang missbraucht. Das ist eine gruselige Geschichte, die nur stattfinden konnte, weil dieser Pfarrer sehr nah an der Familie dran war. Er ging eigentlich in dem Haus der Familie Deneff ein und aus und war akzeptiert als ein Seelsorger und Freund der Familie.
Bis zu 300 Mal, habt ihr in dem Beitrag erzählt, soll er missbraucht worden sein durch diesen Vikar. Und es soll auch noch einen weiteren Täter gegeben haben aus der katholischen Kirche, einen Angestellten der Kirche.
Ja, das ist die Schätzung von Norbert Deneff. Über die Zeit dieser 6 Jahre wurde er regelmäßig von dem Vikar missbraucht. Und danach angeschlossen hat sich ein weiterer Kirchenangestellter an ihm vergangen, weitere 2 Jahre hinweg. Das ist natürlich von der Dauer des Ausmaßes und so weiter aus meiner Sicht ein extremer Fall.
Wir hatten ja gesagt, dass die ersten Fälle 2010 durch das Canisius-Kolleg in Berlin aufploppten. Allerdings muss man sagen, so ganz die ersten waren es nicht, denn gerade Norbert Deneff ist ja schon 2005 an die Öffentlichkeit gegangen. Da war er auch schon Ende 50. Das heißt, er hat jahrzehntelang diese Geschichte mit sich herumgetragen und er hat auch unter diesen Folgen enorm gelitten, auch gesundheitlich. Das erzählt er dir auch in deinem Beitrag in Fakt im 1. vom 10. Februar.
Um zu überleben, muss ein Kind verdrängen, muss es ins Unterbewusstsein abspalten. Wenn es das sofort erleben würde, bewusst, würde es tot umfallen. Das hält niemand aus. Man arbeitet dann therapeutisch und alles Mögliche. Und glaubt, man hat's. Ich bin 66 Jahre. 66 Jahre. Mit 10 Jahren wurde ich missbraucht. Und das war 35 Jahre lang verborgen. Das ist sowas von furchtbar. Die Erkenntnis, was da für Schäden entstanden sind, was man noch für Schäden weitergibt.
Also für mich war wirklich in gewisser Weise auch typisch dieser wahnsinnig lange Zeitraum, in dem er nicht darüber sprechen konnte. Er konnte nicht, so drückt er sich aus. 35 Jahre hat er nicht sagen können, den Satz, ich bin sexuell missbraucht worden. Dafür hat er dann, sagte er mir, 1 Jahr lang geübt, damit er das in der Familie überhaupt aussprechen kann. Das war ein Familientreffen, bei dem er das erste Mal diesen sexuellen Missbrauch seiner Familie erzählt hat. Absolut verstörend finde ich die Reaktion der Kernfamilie. Denn sie bricht mit Norbert Deneff in dem Sinne von, warum musst du das jetzt erzählen? Und er hat bis heute keinen Kontakt zu der Kernfamilie. Die Geschwister reden nicht miteinander. Und die Ursache ist, dass er die Wahrheit darüber gesagt hat, was ihm widerfahren ist.
Und das war ja auch schon 10 Jahre vorher, bevor er an die Öffentlichkeit gegangen ist, schon in den 1990er Jahren.
Er hat dann noch mal 10 Jahre gekämpft, um zu dem Schluss zu kommen, dass er dafür auch mit der katholischen Kirche reden will. Das heißt, er hat 2003 angefangen, mit dem Bistum Magdeburg darüber zu reden, wie denn das Ganze behandelt werden sollte. Und er wollte an die Öffentlichkeit gehen. Der Bischof in Magdeburg hat ihm daraufhin ein Angebot gemacht, dass er 25.000 Euro für Therapiekosten bekommt. Aber da war eine Klausel in dem Ganzen, und zwar hätte er in der Öffentlichkeit nicht drüber reden dürfen. Da hat er 2 Jahre darum gekämpft, dass diese Klausel nicht stattfinden wird. Und die Kirche hat sie dann letztendlich auch zurückgezogen. Und 2005 wurde das Ganze in einem großen Spiegelbeitrag öffentlich.
Norbert Deneff ist heute schwer krank. Man sieht es auch in deinem Beitrag. Der liegt im Bett, der wird von seiner Tochter betreut. Und die Familie, die fühlt sich auch im Stich gelassen von der katholischen Kirche. Und da spiele ich jetzt auch gleich nochmal einen Ton von seiner Tochter Christine Deneff aus deinem Beitrag.
Also seit ich zurückdenken kann, gibt es depressive Phasen, depressive Verstimmung. Insbesondere während meiner Jugendzeit habe ich das miterlebt. Und man ist ja als Angehöriger immer dran. Und nachdem mein Vater bei der Kirche angezeigt hat, was ihm widerfahren ist, hat sich bis heute niemand bei mir gemeldet. Also das ist schon was ich mir gewünscht hätte, dass man mal anruft und fragt, liebe Familie Deneff, wie geht es Ihnen denn? Das tut uns leid, was Ihnen da widerfahren ist. Wie können wir Ihnen konkret helfen?
Knut, wie ist denn die Familie Deneff mit deiner Anfrage als Journalist, als du dich interessiert hast für diese Geschichte, umgegangen? Waren die offen?
Erstaunlich offen. Ich habe vor dem ersten Anruf Bedenken gehabt, weil ich wusste, dass Norbert Deneff Darmkrebs hat und mir dann auch in dem ersten Telefonat schon gesagt hat, dass das wahrscheinlich sein letztes Interview sein wird. Aber er hat auch sofort gesagt, dass er mit mir reden wird. Nachdem ich ihm gesagt habe, was wir vorhaben, hat er nicht gezögert zu sagen, wenn Sie damit leben können, dass ich nicht sitze und nur im Bett liege, dann können wir ein Interview gerne führen. Und das war etwas, wo ich gemerkt habe, wie sehr er dieses Thema mit sich trägt und gar nicht davon lassen kann eigentlich. Er hat jeden Tag damit zu tun.
Bei solchen Themen wie sexuellem Missbrauch steht man ja als Journalist auch immer vor dem Problem, dass man das Trauma der Betroffenen nochmal triggern kann. Welche Gedanken hast du dir dazu gemacht?
Er weiß ganz genau, dass ihn dieses Thema triggern wird. Das war mir bewusst. Ich habe bei dem ersten Telefonat gemerkt, wie offen er dem Thema gegenüber immer noch ist. Und der Grund ist, dass er genau weiß, wie wichtig ihm dieses Thema ist und dass er das auch bis zu seinem letzten Tag befördern will, dass das Thema nicht aus der Öffentlichkeit verschwindet.
Er ist einer von mehreren tausend Fällen. Eure Recherchen haben ja ergeben, dass es da wesentlich mehr gibt, als die katholische Kirche 2018 in einer Studie bekannt gegeben hat. Da waren das 3.677. Und ihr habt jetzt mit euren Recherchen herausgefunden, dass es mindestens 6.500 Fälle sind. Nimm uns nochmal mit auf diese Recherche, Knut. Was habt ihr gemacht?
Also wir haben alle Bistümer, das sind insgesamt 27 in Deutschland, angeschrieben, wie sie den Stand der Aufarbeitung bei sich betrachten, ob es Studien in ihrem Bistum gegeben hat zu der Vergangenheit. Und wir haben speziell auch Zahlen abgefragt, und zwar Betroffenenzahlen und Beschuldigtenzahlen. Das ist auch deswegen für uns interessant gewesen, weil erstens mal die Studie 2018 nun mal auch 8 Jahre alt ist, das ist der eine Punkt, und sie hat ganz bestimmte Akten fokussiert. Das heißt, es sind bestimmte Fälle in diesen 3.677 betroffenen Zahlen überhaupt nicht aufgetaucht. Also von vornherein war mir eigentlich klar, dass die Zahl höher sein muss. Und jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass die katholische Kirche durchaus offener mit dem Thema umgeht als vor 16 Jahren. Da habe ich nämlich auch schon einen Bericht darüber gemacht. Da kam von der katholischen Kirche so gut wie gar nichts, wenn man sie gefragt hat. Inzwischen antworten sie. Und dort, wo Studien gemacht worden sind, ist die Zahlenlage auch relativ gut, weil das sind dann sehr oft unabhängige Personen, die sich damit beschäftigt haben und die zu bestimmten Zahlen gekommen sind. Also es ist wirklich ein Flickenteppich. In anderen Bistümern geht man immer noch von den MHG-Studienzahlen aus dem Jahr 2018 aus. Da sind die Zahlen natürlich zu gering, meiner Ansicht. Mit der Unterstützung meines Kollegen Justus Niebling haben wir alle Zahlen nochmal geprüft und in Zweifelsfällen nochmal mit den Bistümern darüber telefoniert, was sie meinen, dass die richtigen Zahlen sind. Letztendlich haben wir die unterste Grenze des Ausmaßes des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche so beziffert. Und das sind 6.529 Fälle. Und das geht natürlich weit über das Ausmaß hinaus, das die katholische Kirche bisher eingeräumt hat.
Lass uns noch mal bei den Zahlen bleiben, Knut, und mal ein paar Bistümer anschauen, weil ihr habt alle 27 Bistümer gibt es in Deutschland, habt ihr abgefragt. Wo gab es denn die meisten gezählten Opfer?
Also wir haben im Bistum Trier 734 Betroffene genannt bekommen. In Münster waren es 610, in Rothenburg, Stuttgart 454, in Mainz 401. Es geht aber auch weiter runter. Im Osten sind insgesamt die betroffenen Zahlen geringer und das geht bis hin zu nur 3 Betroffene in Görlitz. So wurde uns das telefonisch gesagt. Eine schriftliche Angabe dazu haben wir gar nicht. Wir müssen von einer sehr hohen Dunkelziffer in dem Bereich sexualisierter Gewalt ausgehen. Und wenn wir uns diese Zahlen anschauen, ist das natürlich immer nur die untere Linie.
Die Zahlen im Osten, die sind wesentlich geringer als im Westen. Also es gibt viel weniger Opfer, viel weniger Täter. Aber wenn man das ins Verhältnis zu den im Osten lebenden Katholiken setzt, dann ergibt sich ein anderes Bild. Denn im Westen haben wir Regionen, wo mehr als die Hälfte der Menschen katholisch ist. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung im Osten liegt aber fast überall nur im mittleren bis unteren einstelligen Bereich. Wir haben also mal Opfer und Beschuldigte ins Verhältnis zu den Katholiken in den Bistümern gesetzt und da kam etwas sehr Erstaunliches raus, nämlich, dass der Anteil der Missbrauchsfälle viel höher ist. Ein Beispiel, im Bistum Erfurt zählt man 78 Opfer, im Bistum Paderborn 197 Opfer. Aber in Paderborn gibt es 10-mal so viele Katholiken, doch die Zahl der Missbrauchsfälle ist nur 2,5-mal so hoch. Wir haben das für verschiedene Bistümer durchgerechnet im Vergleich zum Beispiel mit Dresden oder auch mit Magdeburg. Und da gibt es eine deutliche Tendenz.
Ja, wir sind ja erstmal davon ausgegangen, dass wir ganz bestimmte Zahlen an dem untersten Level feststellen wollten. Das war der erste Ansatz, den wir hatten. Da wir ja jetzt die Zahlen wirklich so zurückbekommen haben, dass sie ein ganz anderes Ausmaß als erwartet gespiegelt haben, können wir uns jetzt nochmal damit beschäftigen, wie diese Zahlen im Verhältnis zu anderen, zum Beispiel der Anzahl der Katholiken, stehen. Und da gibt es tatsächlich die Spur. Sie ist, glaube ich, noch eine Spur, weil wir haben es noch nicht wirklich tiefen recherchiert, dass es im Osten mehr Betroffene gibt als im Westen.
Im Vergleich zum Anteil der Katholiken an der Bevölkerung.
Ja, natürlich. Man muss ja irgendwie einen Bezugspunkt finden. Und ein Erklärungsversuch wäre, dass die katholische Kirche durch ihre Stellung in der DDR einen viel größeren Raum gegeben hat für solche Missbrauchstäter, weil sie nämlich in einem relativ abgeschotteten Raum sich bewegen konnten, weil dieser Raum sowieso schon gesellschaftlich für sich selber entschieden hat, dass sie eigentlich mit dem Staat nichts zu tun haben wollen und deswegen solche Fälle auch nicht veröffentlichen wollten. Es wundert auch die Missbrauchsbeauftragte und das Mitglied in der betroffenen Initiative Ost, die habe ich nämlich danach gefragt. Sie wundert das überhaupt nicht. Sie sagt, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Sie geht nämlich davon aus, dass es weit mehr Betroffene in Ostdeutschland gibt als in Westdeutschland. Und wenn die Möglichkeit, dass man quasi in einer katholischen Szene prozentual doppelt so häufig Opfer werden kann, dann ist das doch eine Aussage, die auch gesellschaftlich eine Spannung enthält und auch bisher nicht aufgeklärt ist.
Was natürlich immer auch gesagt werden muss, also Opfer müssen sich melden, ja, Beschuldigte müssen irgendwie identifiziert werden können. Was aber feststeht, ist schon, was hattest du ja auch gerade schon angesprochen, dass die Situation in der katholischen Kirche in der DDR eine ganz andere war als die im Westen Deutschlands. Und deshalb habe ich mit dem Historiker und Theologen Dr. Thorsten Müller gesprochen. Der ist selbst Katholik und im Eichsfeld, einer der katholischen Enklaven auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, aufgewachsen. Und der hat sich in Veröffentlichungen intensiv mit den katholischen Gemeinden im Osten beschäftigt. Guten Tag, Herr Dr. Müller. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Guten Tag, Frau Glockmann.
Der Osten Deutschlands ist seit Jahrhunderten protestantisch. In Wittenberg, im heutigen Sachsen-Anhalt, hat Martin Luther 1517 seine Thesen angeschlagen. Das heißt, es gab schon vor 1949 nur sehr wenige Katholiken auf dem Gebiet der späteren DDR. Aber es kamen dann nach 1945 nochmal eine ganze Menge dazu.
Ja, ins Kern- oder Mutterland der Reformation kamen durch Flucht und Vertreibung unzählige Katholiken. Wenn man die zählt, und das kann man ganz gut machen, dann wissen wir, dass es vor dem Krieg ungefähr 1,1 Millionen Katholiken gegeben hat. Und durch Flucht und Vertreibung hat sich die Zahl nahezu verdreifacht auf 2,8 Millionen. Das heißt aber nicht, dass die ganze sowjetische Besatzungszone plötzlich katholisch fromm geworden wäre. Die Katholiken blieben trotzdem eine Minderheit in dem Staat. Und sie war eine Minderheitenkirche, ist es und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Die Gemeinden, die aufgebaut wurden in der späteren DDR, bestanden zum Großteil aus Heimatvertriebenen, die wiederum sich aus unterschiedlichen Landsmannschaften zusammensetzten. Schlesier trafen auf Ostpreußen, Sudetendeutsche trafen auf ganz wenige Alteingesessene. Das war nicht immer harmonisch und führte zu Konflikten.
Die DDR war eine Diktatur. Inwiefern hatte das denn Auswirkungen auf das Leben in den katholischen Gemeinden?
Ja, die SED, die todangebende Partei, blieb von Anfang bis zum Ende der Überzeugung, dass die Kirchen im Sozialismus eigentlich überflüssig seien. Und sie sind auch ein Sammelbecken feindlich negativer oder vielleicht sogar konterrevolutionärer Kräfte. Und die katholische Kirche setzt auf Abgrenzung zum atheistischen Staat. Man sagt, die Fundamente dieses Staates halten wir grundsätzlich für falsch. Und der Staat beginnt, den Einfluss der Kirche zurückzudrängen. Die katholische Kirche in der DDR wird nicht verfolgt, aber stark bedrängt.
Jetzt haben Sie ja gesagt, dass der Großteil der Katholiken Heimatvertriebene waren, zum Beispiel aus Schlesien, aus Sudetendeutschland. Das heißt, die waren sowieso schon fremd in dem Land und hatten auch noch einen anderen Glauben. Inwiefern hat das vielleicht auch zu einer Abgrenzung innerhalb der Bevölkerung geführt?
Ja, unbedingt. Die, die wirklich stark katholisch bleiben wollen, grenzen sich von der atheistischen Mehrheitsgesellschaft ab. Von dem umgebenden protestantischen Gläubigen haben sie sich auch abgegrenzt. Aber irgendwann hat man gemerkt, hallo, derjenige, der gegenübersteht, das ist gar nicht der evangelische Christ, sondern wir sind gemeinsam, wir Christen, Katholiken und Protestanten, in einer Abwehrhaltung gegenüber dem atheistischen Staat. Man spricht da von einer doppelten Diaspora für die Katholiken in der DDR.
Und heißt es dann auch, wenn es einen Verdacht gab, dass es zum Beispiel Sachen gab, die nicht in Ordnung waren? Wir reden ja auch über den Beitrag von Knut Vetten, wo es um sexuellen Missbrauch geht, den es ja auch in der katholischen Kirche im Osten gegeben hat. Hat diese verschworene Gemeinschaft auch dazu geführt, dass man sich nochmal abgekapselt hat?
Was ich dazu sagen kann, was ich gelesen habe, ist, wenn solche Vorwürfe kamen, die katholische Kirchenleitung und auch die Gläubigen gesagt haben, das gehört mit zu der atheistischen Propaganda, die hier mal laut und mal leise sowieso immer mitschwingt gegen die katholische Kirche. Man macht der Kirche und den Gläubigen das Leben schwer und da kommen solche Vorwürfe wie bei den Devisen- und Sittlichkeitsprozessen unter Adolf Hitler. Das ist eben mit einer Diktatur so. Da wird gegen die Kirche geschossen und diese Argumente des Missbrauchs zählen eben dazu. So ist das oft gesehen worden.
Sie haben sich ja viel beschäftigt. Sie haben auch gesagt, Sie haben Stasi-Akten gewälzt. Wissen Sie denn von bekannten Fällen?
Also bei der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen, die jetzt im Bundesarchiv ja liegen, habe ich unzählige Akten gelesen, die mit unter anderem auch mit katholischer Kirche in der DDR zu tun haben. Und mir ist kein einziger Fall begegnet, wo der DDR-Geheimdienst das einmal aufgespürt hätte. Das wäre ja ein gefundenes Fressen, um gegen die Kirche vorzugehen, um den Geistlichen, den es betrifft, zu erpressen, um ihn als IM anzuwerben. Mir ist kein solcher Fall begegnet in den Stasi-Akten. Das heißt nicht, dass es das nicht gegeben hat, aber das Ministerium für Staatssicherheit hat da keinen, so tief sind sie nicht eingedrungen. Wenn das vorgefallen ist, hat man das irgendwie geheim gehalten, es ist also nicht nach außen gedrungen.
Knut, wenn wir mal bei den Ostbistümern bleiben, die ja, kleine Hintergrundinfo zu DDR-Zeiten, auch noch in vielen Fällen administrativ zum Westen gehörten, also Erfurt zum Beispiel zu Fulda und Magdeburg zu Paderborn. Gab es denn einen Unterschied im Umgang der Bistümer mit euren Anfragen zu den Zahlen?
Ja, das ist auch interessant, denn wir hatten Anfang Dezember unsere Fragenkataloge an alle Bistümer geschickt und die ersten, die geantwortet haben, waren Bistümer, die eigene Studien in Auftrag gegeben hatten. Das heißt, die hatten in ihrer Schublade im Prinzip die Antworten schon, die mussten nur in ihre eigenen Studien reinschauen. Die Studien sind aber fast alle im Westen. Es gibt im Osten fast keine Studien. Deswegen haben wir die Antworten, die ersten Antworten, allesamt von Bistümern aus dem Westen bekommen. Ich muss auch sagen, dass die Antworten in der Breite und Tiefe im Westen viel aufklärerischer, viel aufarbeitender gewesen sind. Und im Osten hat man sich doch auf relativ dürre Auskünfte zurückgezogen. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass die Aufarbeitung im Westen weiter vorangetrieben worden ist, als sie sich im Osten zurzeit noch befindet.
Du hast ja für deinen Beitrag auch Sabine Otto getroffen. Du hast sie vorhin schon mal kurz erwähnt, vom betroffenen Beirat Ost. Und sie hat wirklich sehr, sehr schwere Vorwürfe erhoben gegen die Bistümer im Osten.
Wenn man den Bereich der gesamten ehemaligen DDR anguckt, gab es punktuell erste Ansätze, das Einrichten eines Beauftragtenwesens, das den Bischöfen den unmittelbaren betroffenen Kontakt vom Hals schafft, ist im Osten nichts passiert. Aufarbeitung ist im Osten nicht passiert.
Was sagen denn die Ostbistümer dazu, Knut, zu diesem Vorwurf?
Ja, der Vollständigkeit halber muss man schon hinzufügen, sie widersprechen dieser Aussage, dass die östlichen Bistümer weniger aufarbeiten. Und sie sagen auch und bestehen auch darauf, dass die Aufarbeitung weiterhin ein sehr wichtiges Thema sei.
Allerdings, Knut, wenn wir uns den Fall Norbert Denef anschauen, dann scheint sich ja der Eindruck von Sabine Otto durchaus zu bestätigen.
Also wir sind auf einen O-Ton gestoßen, den der zuständige Bischof Feige, der auch heute noch im Amt ist, damals nach der Veröffentlichung, was Norbert Denef passiert ist, in der Öffentlichkeit gesagt hat. In einem Interview spiegelt diese Aussage für mich das fehlende Empathieverständnis des Bischofs wider, der das Trauma, das dort im Hintergrund ist, eigentlich überhaupt nicht aufgreift und widerspiegelt. Die zentrale Botschaft von ihm ist eigentlich, dass er seine eigene Kirche vor irgendwelchen Anschuldigungen schützen will.
Meine Sorge war zwischenzeitlich, dass das damalige Vergehen, wenn es in die Öffentlichkeit kommt, noch mehr Unheil anrichtet. Wie schnell kann Kirche aufgrund der Tat eines Einzelnen in der Öffentlichkeit zum pauschalen Sündenbock gemacht werden? Und dem Betroffenen ist dadurch nicht wirklich geholfen.
Wir müssen natürlich auch sehen, dass inzwischen 20 Jahre ins Land gegangen sind und es gibt in der Chronologie auch einen Zeitpunkt, 2023 schreibt der Bischof Feige an den Bruder von Norbert Denef, dass er dieses Verhalten des Pfarrers und Vikars Campusmann als unentschuldbar einstuft. Trotzdem ist auch in diesem Brief nur von einem Vergehen die Rede. Das heißt, er hat den sexuellen Missbrauch an einem Kind hunderte von Mal als ein Vergehen bezeichnet. Ich glaube, dass da auch noch nicht wirklich verstanden worden ist, in welcher Situation sich der Bischof mit seinen Rechtfertigungen eigentlich befindet.
Man kann mit Geld natürlich dieses Leid, was den Menschen passiert ist, nicht lindern. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Betroffenen Geld brauchen, zum Beispiel für Therapien, oder sie fallen aufgrund der Vorbelastungen krank aus. Das trifft auch auf Norbert Denef aus Delitzsch zu. Wie viel Geld hat er jetzt eigentlich bekommen von der katholischen Kirche für 8 Jahre sexuellen Missbrauch?
Es war ja die Zahlung von 25.000 Euro im Jahr 2005. Die war gekoppelt an Therapiekosten. Und dann hat sich nochmal die unabhängige Kommission der katholischen Kirche mit dem Fall Denef beschäftigt und hat im Jahr 2023 ihm nochmal 30.000 Euro zugesprochen. Insgesamt sprechen wir da also von einer Summe von 55.000 Euro.
Ich bin keine Expertin, aber es kommt mir doch recht wenig vor.
Zu der Frage, was sind 55.000 Euro in so einem Fall? Da haben wir den Rechtsanwalt Eberhard Lüdjohann befragt, denn er führt Verfahren gegen die katholische Kirche vor Gericht und er hat vor kurzem ein entscheidendes Urteil in diesem Zusammenhang erstritten. Und zwar vor dem Gericht in Köln, dass dem Betroffenen, es ist ein ähnlicher Fall wie Denev, dem Betroffenen haben die 300.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Das ist der Rahmen, der inzwischen angesetzt wird. Denn auch die unabhängige Kommission der katholischen Kirche sagt, wir orientieren uns an der öffentlichen Rechtsprechung, an der normalen Rechtsprechung in dieser Republik und danach richten wir auch unsere Zahlungen an die Opfer aus.
Diese unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen UKA gibt es seit 2021. Das ist eine kirchliche Kommission, wo Juristen, Mediziner und Psychologen drin sind und die entscheidet über die Anträge auf Leistungen in Anerkennung des Leids von sexuellem Missbrauch Betroffener. Und sie entscheidet auch über die Höhe der Leistungen. Für eure Recherchen habt ihr die Bistümer auch abgefragt, Knut, wie viel sie denn bisher gezahlt haben. Was ist denn dabei rausgekommen, Knut?
Also lange Zeit, nachdem 2010 im Prinzip die Katastrophe über die katholische Kirche hereingebrochen ist, waren die Zahlungen an die Opfer sehr gering. Man musste damit rechnen, dass auch schwere Fälle nur mit 5.000 Euro entschädigt worden sind. Dieses Verhalten hat sich komplett geändert. In unserer Abfrage haben wir herausgekriegt, das sind gar keine öffentlichen Zahlen, sondern wir haben sie bei jedem einzelnen Bistum gefragt. Wir haben bei unserer Befragung herausbekommen, dass allein 77 Mal Beträge von 100.000 Euro oder mehr gezahlt wurden und allein 14 Mal sogar 300.000 Euro und mehr.
Einige haben 300.000 Euro bekommen und trotzdem frage ich mich, warum gibt es denn da so große Unterschiede zum Beispiel zu Norbert Denev, der insgesamt 55.000 bekommen hat oder erstritten hat?
Die Erklärung der unterschiedlichen Zahlungen ist manchmal nicht wirklich durchschaubar. Wenn sich die unabhängige Kommission der katholischen Kirche einem Fall widmet, gehen wir davon aus, dass sie sich eigentlich an Entscheidungen der deutschen Gerichte orientieren müsste. Das hieße aber im Fall Denev, dass er im sechsstelligen Bereich, und zwar nicht im unteren sechsstelligen Bereich, sondern im mittleren sechsstelligen Bereich, eigentlich eine Zahlung hätte erhalten müssen. Er hat sie aber nicht bekommen. Und wir bekommen aber auch keine Antwort darauf, wenn wir fragen, warum er so entschädigt worden ist und nicht anders und andere eben viel, viel mehr bekommen. Also wenn wir davon ausgehen, dass diese unabhängige Kommission auch unterschiedlich die Fälle bewertet, warum auch immer, wir können da nicht wirklich reinschauen, dann haben wir bei den Bistümern eine noch viel verworrenere Situation, weil jedes Bistum von diesen 27 Bistümern, die können völlig widersprüchliche Ergebnisse erzeugen, weil jedes Bistum seine eigenen Entscheidungen treffen kann.
Weil jedes Bistum es auch aus seinem eigenen Topf bezahlen muss?
Das könnte ein Hintergrund sein, aber es hat auch damit zu tun, was für einen Bischof wir haben. Es gibt ja in der katholischen Kirche, ich sag mal den konservativeren Flügel, der eher zu weniger Zahlungen und zu weniger Zugeständnissen neigt, als ein fortschrittlicherer. Und das kommt dann darauf an, in welchem Bistum ist einem etwas passiert. Das kann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen.
Um solche Klagen abzuwenden, berufen sich die Bistümer oft auf die sogenannte Einrede der Verjährung, Knut. Zum einen, was ist das überhaupt? Und zum anderen, ist es da auch so, dass die Bistümer verschieden damit umgehen?
Die Einrede der Verjährung ist im Prinzip der Versuch, juristisch nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, sodass es kein Gerichtsverfahren gibt, wenn der Fall älter als 30 Jahre ist. Und da muss man immer wieder in Betracht ziehen, dass diese Betroffenen, bei Norbert Denev hat es allein 35 Jahre gedauert, bis er gesprochen hat. Da ist ein Gerichtsverfahren noch gar nicht in Sicht gewesen. Das heißt, Norbert Denev kann sich bei der Einrede der Verjährung, die von dem Bistum in Magdeburg auch in Anspruch genommen wird, auf kein Gerichtsverfahren mehr verlassen. Im Gegenteil, es wird kein Verfahren in seinem Fall geben. Andere Bistümer behandeln das anders. Es kommt immer darauf an, in welchem Bistum einem das passiert ist.
Früher war diese Verjährung sogar nur 3 Jahre. Das ist 2013 erhöht worden auf 30 Jahre. Da hat die Politik ja eigentlich was gemacht. Aber, so wie Norbert Deneff das auch sagt, es hilft halt nicht allen und ihm zum Beispiel nicht.
Die meisten Opfer schweigen mindestens 30 Jahre, so wie ich 35 Jahre lang und länger. Und die Politik interessiert das nicht, weil die Opfer gehen nicht auf die Straße. Und wenn ich nicht mehr bin, dann ist wieder einer weniger, der einen Mund aufmacht.
Wir haben das schon gesagt, Knut, Geld kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Aber vielen Betroffenen geht es ja auch darum, dass das Leid überhaupt anerkannt wird. Und wenn man sich den Fall Norbert Deneff anschaut und wenn man auf diesen Peiniger schaut, wie die Kirche mit diesem Kirchendiener, der ja den Missbrauch an ihm auch noch später zugegeben hat, bis zum Lebensende umgegangen ist.
Norbert Deneff hat, nachdem er das veröffentlicht hat, auch versucht, den Werdegang des Vikars, der ihn sexuell missbraucht hat, in irgendeiner Weise nachzuvollziehen. Und er ist dabei darauf gestoßen, dass, man darf den Namen auch sagen, Alfons Campusmann 7-mal in der katholischen Kirche versetzt worden ist. Das ist von der katholischen Kirche als normal betrachtet worden, weil man junge Priester öfter an andere Orte bringt, um sie quasi auch in anderen Regionen tätig werden zu lassen. Das ist richtig. 7-mal ist aber sehr auffällig. Und es gibt auch nicht nur Norbert Deneff als Opfer. Das ist auch völlig klar. Wir haben allein mit 3 Opfern gesprochen, also Norbert Deneff. Und ich habe noch 2 andere kennengelernt. Mit einem habe ich telefoniert, mit einem habe ich direkt gesprochen. Das heißt, wir haben allein 3 Opfer gesprochen. Eingeräumt hat die katholische Kirche, also das Bistum Magdeburg, auf unsere Fragen, wie viele Betroffene es denn im Fall Campusmann gibt, 4 weitere eingeräumt. Das sind andere Leute. Das heißt, wir sind insgesamt schon bei 7 Personen, die sich entweder beim Bistum gemeldet haben oder die wir gefunden haben. Und da ist der Verdacht, dass der auch noch 7-mal versetzt worden ist, geht doch in eine Richtung, das ist völlig klar. Er hat nicht nur Norbert Deneff sexuell missbraucht, sondern auch andere Kinder. Ich sag mal ungeschützt, das hat er an mehreren Orten getan. Das war auch nicht nur Delitzsch. Und jetzt kommt noch mal ein anderer Faktor dazu, der sehr irritierend ist. Die Aussage, wie lange das angedauert hat vom Bistum Magdeburg, ist von 1960 bis 1990. Also in diesem Zeitraum, die 4 weiteren Fälle, die sie uns eingeräumt haben, sind in dem Zeitraum von 1960 bis 1990 passiert. Also man mag sich doch gar nicht vorstellen, was hier nicht bekannt ist. Das Bistum hat es einfach nicht aufgearbeitet. Das muss man so hart sagen. Der Fall Campusmann ist nur in ganz groben Zügen bekannt. Und nur deswegen überhaupt so bekannt geworden, weil Norbert Deneff nicht locker gelassen hat.
Das heißt, Knut, für den Vikar Alfons Campusmann hatte der sexuelle Missbrauch überhaupt keine Konsequenzen außer der Versetzung?
Es hatte keine Konsequenzen, außer dass er wirklich, nachdem Norbert Deneff zu dem Bistum gegangen ist, er natürlich befragt worden ist, ob das richtig sein könnte. Und er hat das zugegeben. Das ist, sagen wir mal, auch der große Vorteil in diesem Fall, dass man einen eindeutigen Täter hat. Er hat es selber zugegeben. Gerichtlich hat es überhaupt nichts gegeben. Die Versetzungen wissen wir nicht, warum sie 7-mal erfolgt sind. Und 1998 starb der Pfarrer in Magdeburg. Im Nachruf der katholischen Kirche steht Folgendes: sehr schlicht und selbstlos, freundlich und immer hilfsbereit tat er seinen Dienst.
Weiß man denn, Knut, ob sich in der katholischen Kirche da etwas geändert hat? Also ob es da zum Beispiel jetzt ein strengeres Aufsichtssystem gibt, dass solche Fälle nicht mehr passieren?
Also wir haben ja den ersten Beitrag tatsächlich 2010, als die Welle losging, haben wir den ersten Beitrag über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche produziert. Und damals war die katholische Kirche zu dem Thema nicht aussagebereit. Sie haben auch keinen Interviewpartner gestellt. Und diesmal war das schon wesentlich anders. Der gesamte Umgang war anders. Wir haben einen Gesprächspartner bekommen. Der Sprecher der katholischen Bischofskonferenz hat sich die Zeit genommen für ein Interview. Und wenn man sich anschaut, wie viele Studien inzwischen vorliegen, dann kann man überhaupt nicht mehr sagen, dass sie nichts gemacht haben. Sie haben sich damit auch neue Regeln gegeben. Sie haben damit natürlich auch gemerkt, an welchen Stellen es bei ihnen hapert. Und dadurch sind mehr transparentere Bedingungen auch hergestellt worden, sodass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass es zu solchen Verfehlungen und jahrzehntelangen Missbrauch kommt, ohne dass er auffällt. Also ich glaube, dass sie einiges geändert haben, das sagen sie ja auch selber. Sie mussten so ein bisschen zum Jagen getragen werden. Was die Zahlungen anbetrifft, wissen wir heute noch nicht, warum die so unterschiedlich sind. Vielleicht ist die katholische Kirche auch noch auf dem Weg.
Kirche, Knut, hat ja auch immer mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und diese Missbrauchsfälle haben der katholischen Kirche geschadet, oder?
Es hat ja noch nie so viele Austritte aus der katholischen Kirche gegeben wie in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Also wenn wir 2010 im Prinzip als einen Wendepunkt in der katholischen Kirche sehen, das ist ja auch ein globales Skandalon, das sich überall auf allen Kontinenten gezeigt hat. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, was hier passiert ist. In Deutschland kann man aber sehen, wie stark die Kirche darunter auch gelitten hat, dass sie einfach ihre Anhänger verloren hat. Die Gläubigen haben die Kirche verlassen und die Eintritte sind so niedrig in die katholische Kirche wie nie. Also diese Abwärtsbewegung hängt zeitlich auf jeden Fall mit den Veröffentlichungen des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche zusammen.
Dankeschön für das Gespräch, Knut Fetten.
Danke auch.
Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Den Beitrag von Knut Fetten kann man sehen in der ARD Mediathek bei Fakt im Ersten. Außerdem wird zum Thema am 19. März ein Team-Recherchefilm erscheinen. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Vielleicht erinnern Sie sich an die Schlagzeilen. Vor fast 10 Jahren, am 14. Juli 2016, verunglückte ein Charterflug über einem Waldgebiet in Slowenien. Im Flugzeug saß auch Thomas Wagner, der schillernde Kopf des Leipziger Internetunternehmens Unister, zu dem Portale wie abindenurlaub.de gehörten. Was wie ein ostdeutsches Internetmärchen beginnt, entpuppt sich als bröckelnde Fassade. Abzockevorwürfe, Ärger mit Google, Ermittlungen wegen Betrug, Steuerhinterziehung und unerlaubter Versicherungsgeschäfte. Gerüchte über dubiose Deals und Mafia-Verbindungen. Die ganze Geschichte gibt es ab jetzt im Podcast Ab in den Urlaub, der Crash des Internet-Imperiums Unister in ARD Sounds. Den Link finden Sie ebenso in unseren Shownotes wie Informationen zu dieser Podcast-Folge. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch. So verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Zum Beispiel ist das auch möglich auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ-Community auf YouTube. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.